Ja, wir sind ja leider eine fast jugendfreie Gemeinde. Insofern darf man nicht nur über alles reden, sondern auch über Themen, die im fortgeschrittenen Lebensalter immer weiter an Bedeutung gewinnen. Dort jedenfalls, so wie ich, weiß man, dass Alter nicht nur einen Schatz an Erfahrungsreife mit sich bringt, sondern auch manches bereithält, was man lieber nicht hätte. Doch es gibt Hilfestellungen. Immer jung bleiben, Anti-Aging, Tipps für Innen und Außen. Wen interessiert so ein Titel nicht? Die Zeitschrift mit dem großen A, auch manchmal Rentner-Bravo genannt, füllt viele Seiten mit guten Ratschlägen, mit dem, was einen so interessiert. Gicht, Hörgeräte, Sehhilfen, Schlafprobleme, Prostata, Wechseljahre, Rückenschmerzen, habe ich noch was vergessen? Jedenfalls vieles mehr aus dem Beschwerdekatalog. Aber auch seelische Gesundheit spielt hier drin eine nicht unwichtige Rolle. Denn wie heißt es in einem bekannten Sprichwort? In einem kranken Körper findet sich auch ein kranker Geist oder so ähnlich oder umgekehrt. Und da lese ich in dieser Zeitschrift, kann ich nur unterstützen, Bewegung im Alter macht glücklicher. Oder auch länger jung bleiben und schließlich am besten dem Alter davonlaufen. Jung aussehen, wie geht das? Damit sind wir in der Mitte des heutigen Predigttextes, den Monika uns heute liest und der überraschenderweise auch für junge Leute gedacht ist.
Ja, unser Predigttext, der steht im Prediger. Passt doch gut, ne? Predigttext im Prediger 12, Verse 1 bis 7. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen. Wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecken sich beläht und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
Soweit die Lebensbeobachtung des Predigers Salomo, wie Luther das Buch nennt und was zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments in der Bibel zählt. Es ist im Urtext als Poesie verfasst in Gedichtform, die sich in vielen Teilen unserem spontanen Zuhören entzieht. Und es sind viele Vergleiche und Bilder zu übertragen. Mit drei Gedanken versuche ich, diesen Text zu entschlüsseln und die Grundaussagen aufzudecken. Zum Ersten, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, ein Teil der schönen, bedrohten und vergänglichen Natur. Ein zweites, Gott ist auf der Seite der Leidenden. Und ein drittes, Leidenserfahrungen können Gotteserfahrungen werden. Wir brauchen wohl nur wenige Gedanken, um uns die Beschwerden des Alters und die Vergänglichkeit des Lebens vor Augen zu führen. Jeder Mensch weiß darum oder erlebt es jeden Tag selbst am eigenen Körper. Das war vor 2000 Jahren so und wird noch in 2000 Jahren so sein. Der Prediger bringt hierfür eine blumenreiche Sprache, einige Beispiele. Wer alt ist, blickt anders in die Sonne, denn man musste lernen, dass nach den Wolken neuer Regen aufzieht. Der Prediger weiß um die müßig stehenden Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich in diesem Jahr schon um ihre Müllerinnen gekümmert haben. Gemeint sind die Zahnüberbleibsel im Mund, mit denen man nur noch wenig zerkleinern kann. Und wenn die Fenster finster werden, hat der graue Star sein Nest gefunden. Bei dem einen oder anderen beginnen die Hüter des Hauses zu zittern. Gemeint sind die Hände. Parkinson und andere Nervenkrankheiten schreiten voran. Man fürchtet sich auf dem Weg, weil man nicht mehr so trittsicher ist. Und die Vögel müssen im Alter schon ein wenig lauter singen, um sie ohne Verstärker zu hören. Das geht uns nicht anders als in der Tierwelt. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene, und ein Odem haben sie alle, und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier. So sagt der Prediger im dritten Kapitel in Vers 19. Vor gut einer Woche lernte ich zwei Ponys kennen, die gemeinsam bei einem Ehepaar leben und von diesen auch regelmäßig sogar mit in Urlaub genommen werden. Da gibt es ein Problem. Eines der Pferdchen hat allerdings schon länger Arthrose, das gleich vierfach, obwohl es noch gar nicht so jung ist, so alt ist. Das andere kann dagegen im gleichen Alter locker den Hügel hinauf galoppieren. Ich hätte die netten Tierchen euch heute gerne mal an der Leinwand, die da eingerollt ist, hinter mir gezeigt. Da wir in dieser Kirche Gäste sind, weiß ich aber nicht um die technischen Möglichkeiten und auch die Bedienung des Beamers ist mir noch fremd. Ihr wisst, ich arbeite immer gerne mit Bildern. Natürlich hätte ich das Ganze gerne mit der Küsterin besprochen, die tief im katholischen Glauben verwurzelte Petra Hüvler trug man allerdings vor vier Wochen aus dieser Kirche hinaus. Sie starb dann ziemlich plötzlich am letzten Sonntag im Alter von 61 Jahren. Wir würden schnell hinzufügen, viel zu früh, was in der heutigen Zeit sicherlich nicht falsch ist. Wenn aber der Schreiber unseres biblischen Gedichts vor mehr als 2000 Jahren alte Menschen vor Augen hatte, so meinte er die Altersgruppe so um die 40, die damit schon weit über dem Durchschnitt lagen. Und selbst heute ist in Regionen dieser Welt, wo medizinische Versorgung nicht gut ist, die Lebenserwartung um Jahrzehnte geringer, wie etwa im südlichen Afrika. Dagegen bauen Chirurgen in Deutschland geradezu am Fließband neue Hüften ein, die oft auch Arthrosebeschwerden und Bewegungseinschränkungen aufheben. Aber auch das medizinische Können ist zeitlich begrenzt und mit Sicherheit kommen die bösen Tage zurück. wie der Prediger sie nennt. Sie sind zwar gemäß ihrer Häufigkeit Alterserscheinungen, aber das Leben auf diesem Planeten ist immer bedroht, sogar schon vor der Geburt oder im Jugendalter. Ich erinnere mich an einen Schüler, den ich mal Sebastian nenne. Er war begeisterter Formel-1-Fan und trug immer eine rote Kappe. Er wurde 13 Jahre alt und starb an einer heimtückischen Krebserkrankung. Wer sich einmal mit der Arbeit der Kinderhospize beschäftigt, muss viele traurige Begegnungen mit Kindern ertragen, deren Lebenserwartung nur noch kurz ist, nach einer oft längeren Leidenszeit, die ihrem Tod vorausgeht. Dann verdunkeln sich Sonne und Mond für ganze Familien für lange Zeit. Und wenn wir in unsere Reihen schauen, entdecken wir die Lücken, die Schwestern und Brüder schon in jungen Jahren hinterlassen haben. Schön ist die Jugend, wie es in einem alten Lied heißt, aber das gilt lange nicht für alle. Alles, was in der Natur lebt, ist mal mitten im Leben vom Tode umfangen, wie Martin Luther es in einem Lied dichtete. Wer ist, der uns Hilfe bringt, fragt Luther weiter. Natürlich die Medizin. So könnte man schnell und sicher nicht falsch antworten. Die Müllerinnen wurden 1774, habe ich nachgelesen, durch die ersten Porzellanzähne ersetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts stürzten Virusepidemien hunderttausende Kinder ins Unglück. Polymyelitis, sagten die Ärzte, Kinderlähmung der Volksmund. Erst ab 1960 rettete ein Impfstoff dagegen ebenso vielen die jugendliche Unbeschwertheit und brachte sie zurück. Größere Ausbrüche gab es jedoch auch in der Zeit der fortgeschrittenen Medizin, so etwa 1972 bei einer hunderttausende zählenden Glaubensgemeinschaft in Nordamerika, den Amish. Und 1992 in den Niederlanden in einer ebenso strenggläubigen kalvinistischen Gruppe. Beide lehnten übrigens die Impfung konsequent ab. Womit wir irgendwie bei Gott, dem Schöpfer, sind. Hat er Schöpfungsfehler gemacht? Ist er vielleicht sogar damit für unsere Leiden und Altersgebrechen verantwortlich? Geht es am Ende nicht doch den Frommen besser, weil Gott Gebete erhört? Oder steht Gott abseits unseres Leids und kümmert sich nicht darum? Ein zweites. Gott ist auf der Seite der Leidenden. Aber ist das wirklich so? Woran kann man das merken oder gar erfahren? Der Prediger stellt zunächst ganz in seiner Art nüchtern über Alter und Unglück fest, in Prediger 9. Es begegnet dasselbe einem wie dem anderen, dem Gerechten wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert. Wie es dem Guten geht, so geht es auch dem Sünder. Auch dieser Bibelstelle können wir wohl kaum mit unseren Alltagserfahrungen widersprechen. Wie viele liebe Menschen haben wir sterben sehen, die als Christen den, wie wir sagen, frühen Tod nicht verdient hatten. Aber natürlich meldet sich im Hinterkopf ganz heimlich vielleicht auch die Frage, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Aus Johannes 9. So fragten ja einst die Jünger Jesu. Es muss doch eine plausible Erklärung geben für dieses Schicksal. Es muss doch eine Logik dahinter sein, dass ein weltlicher Mensch mit 95 stirbt, bis dahin körperlich so gut drauf ist, dass er seinem eigenen Bestatter noch bei seinem eigenen Einsagen helfen könnte und eine fromme Frau früh oder mit vielen Gebrechen qualvoll stirbt, geschweige denn ein Kind. Der Blinde damals hatte Glück, oder wie soll man es nennen, wenn Jesus gerade in der Nähe ist? Jedenfalls, er war damals auf der Seite dieses Leidenden und Jesus machte ihn sogar gesund, wie wir das Happy End der Geschichte kennen. Aber selbst für Leute, die quasi die Handynummer Jesu haben, ist so eine Erlösung vom Leid nicht selbstverständlich. Das wissen wir auch vom Apostel Paulus. Wir kennen nicht genau seine lebenslange Krankheit, aber wir wissen, dass sie ihn tagtäglich buchstäblich behinderte. Er nannte sie seinen Pfahl im Fleisch. Aber wenn man so dicht an Gott und Jesus dran ist wie er, dann müssten die himmlischen Chefs doch eigentlich mindestens Heilung schenken, oder? Dreimal hat er seinen Herrn sogar persönlich angerufen und seine Bitte vorgetragen, aber ihm wurde nicht geholfen. Auf sein Flehen hin erhält er die Antwort, 2. Korinther 12, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Alles klar? Eine inzwischen gemäßigt junge Frau, die ich seit Kleinkindtagen kenne, pflegt auf Antworten, die sie nicht vollständig zufriedenstellt, oft zu erwidern, na toll. Sie selbst ist übrigens mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen, das bekanntermaßen eine Fülle von Schwachheiten beinhaltet und mit sich bringt und ein ganz und ein sehr besonderes Leben, nicht nur für sie, tagtäglich. Von Paulus wissen wir, dass Gott sehr wohl das Leid der Menschen nicht verborgen ist und der biblische Prediger ergänzte ja, dass es nicht danach verteilt wird, wer ein guter Christenmensch ist und wer zum nicht unbedeutenden Rest der inzwischen 8 Milliarden großen Weltbevölkerung zählt. Nein, eine rundum sorglos Versicherung ist der christliche Glaube nicht. Und wer im tiefen Leid steckt, hat mehr als nur das Recht zu weinen und zu klagen. Aber Gott anzuklagen und mit Warum-Fragen zu überhäufen, ist gewiss eine folgenschwere Denksackgasse. Gott ist da und ihm ist unser Leid nicht egal. Sein Sohn weinte einst über das Elend Jerusalems, Lukas 19. Er sah auch die Witwe, die ihren jungen, toten Sohn bitterlich beklagte. Und wir lesen im Bibeltext, es jammerte ihn, Lukas 7. In Psalm 116 heißt es, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Natürlich stellen sich im Kopf sofort eine Menge weiterer Fragen, deren Antworten hier den zeitlichen Rahmen weit sprengten. Aber es gibt andererseits auch nicht auf alle Fragen eine Antwort, mit der menschliche Logik zufrieden sein könnte. Wer als Christ schon einmal von einer Krankheit befallen wurde, die mindestens nach Einschätzung der Ärzte das Leben entscheidend verkürzt, der macht Erfahrungen mit Gott, die ebenfalls nicht logisch sind. Der längst verstorbene Theologe Helmut Thielicke sagte einmal dazu, aber wenn ich mit etwas bombensicher rechnen darf, dann ist es dies, dass Gott mit seinen Überraschungen pünktlich und mit frappierender Präzision zur Stelle ist. Diesbezüglich kenne ich jemanden persönlich, der davon berichten kann, wie er sich im Krankheitsprozess zunehmend geborgen und getragen wusste, nicht zuletzt von seinen Geschwistern im Herrn. Selbst bei medizinischen Eingriffen war das so. Verzweiflung wandelte sich in Zuversicht und das Glaubensleben wurde ungeahnt bereichert. Die nicht selbstverständliche Heilung am Schluss war nur ein Teil der Summe dieser Erfahrungen, aber nicht ihr Ergebnis oder gar ihre Voraussetzung. So kann dieser Mensch heute aus Gnaden hier stehen und noch von seinem Gott predigen, der ihm im Leid nah war und im Nächsten auch da sein wird. Der Blick in den menschlich so gefühlten Abgrund der eigenen Vergänglichkeit kann uns zu der Erkenntnis führen, und das ist der dritte Punkt, Leidenserfahrungen können Gottes Erfahrungen werden. Sie können es, sie müssen es aber nicht. Die Bürgermeisterin von Altenahr, einem sehr schwer von der letzten Flutkatastrophe betroffenen Städtchens, sagte vor ein paar Tagen in einem Interview, ich zitiere, ich bin Atheistin, aber ich habe als letzte Aktion, bevor ich aus dem Rathaus rausgegangen bin, es also überflutet wurde, habe ich unseren Pfarrern angerufen und gesagt, beten Sie für unsere Menschen. Wo immer Katastrophen passieren, die Menschen in tiefes Leid stürzen, finden bald danach übervolle Gedenkgottesdienste statt. Wie heute Morgen in Kongsberg. Plötzlich und unerwartet wird da Gott mit hineingezogen. Auch in einer zunehmend atheistischen westlichen Welt. Und wer erkennt den Spruch nicht? Not lehrt beten. Aber ist dies nicht oft ein letzter Reflex der Fassungslosigkeit und der psychischen Aufarbeitung eines unbegreiflichen Schicksals? Ist Gott darin meist nicht nur noch ein Etikett? Wer aber als Christ in eine für ihn unfassbare, unerklärliche Leidenssituation gerät, stellt selbstverständlich noch einmal ganz andere Fragen, so wie ich sie beispielsweise bei Timothy Keller, Gott im Leid begegnen, ich komme am Ende noch mal darauf zurück, gefunden habe. Er schreibt, wo war dieser Gott, auf den ich gezählt hatte? Gab es ihn überhaupt? Und wenn ja, interessierte er sich für mich? Ich schrie, ich brächte es nie über mich, jemanden, den ich liebe, so leiden zu sehen und nicht einzugreifen. Du sagst, du liebst mich, aber schau doch, was ich durchmache. Ich brauchte nicht Gottes Gründe und Motive, ich brauchte ihn selber. So oder so ähnlich wie diesem Andy, von dem Pastor Timothy Keller berichtet, mag es nicht wenigen Christen in unterschiedlichen Lebenserfahrungen gehen. Keller berichtet, wie Andy auf Drängen einer Freundin widerwillig weiter in der Bibel liest. Er gerät an ein Psalmwort und fasst seine Gefühle daraufhin zusammen. Ich spürte eine Gewissheit, dass Gott mich liebte, ganz nah bei mir war. Ich hatte plötzlich wieder Boden unter den Füßen. Und dennoch gab es kein Happy End in seiner Lebenssituation, denn Andys Lage hatte sich nicht geändert. Wohl aber der Umgang damit. Ganz wie bei Paulus. Der schreibt, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung und Bewährung aber Hoffnung. Im Brief an die Römer. Aber deshalb das Leid als Mittel Gottes zu sehen, damit der Ungläubige fromm und der Fromme frommer wird, ist eine unzulässige und vielleicht gefährliche Vereinfachung. Leid passiert vielfältig in dieser Welt. Leid kann alle treffen und es passiert eben. So sagt es auch der Prediger. Die Jugend in ihrer Mehrheit interessiert das naturgemäß weniger. Sie steckt auch Virenattacken ganz anders weg. Obwohl aktuell, wer eine Zeitung hat, konnte lesen, dass die Dattelner Kinderklinik im Moment überfüllt ist mit Virusinfektion, die schwere Atemwegsinfekte macht. Nicht Coronaviren, sondern respiratorische Syncytialviren, so habe ich gelesen, kurz RS-Viren genannt. Die Natur hat vieles Krankmachende im Angebot. In der Jugendzeit ist das meist alles aber weit weg. Und die schönen Seiten des Lebens werden zu Recht entfaltet. Vielleicht auch deshalb ist die Gottesfrage nicht besonders wichtig. Und was schreibt genau deshalb der Prediger dazu? Er sagt nicht, liebe junge Leute, lasst es krachen, solange ihr es noch könnt, obgleich er auch das im Blick hat, wie wir im 11. Kapitel lesen, da steht nämlich, so sei fröhlich, aber gedenke der finsteren Tage, dass ihrer viel sein werden. Er ruft vielmehr dazu auf, denk, so haben wir es im Bibeltext gehört, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. An Gott sollst du auch im Sonnenschein denken, im Grunde egal in welchem Alter. Er ist und will dein Lebensbegleiter sein und nicht nur als himmlischer Notarzt, der in den bösen Tagen des Lebens mit dem RTW vorbeikommt und dem du dann noch zuschieben kannst, dass es so lange gedauert hat. Wer Gottes Erfahrungen Leid machen will, sollte lebenslang Gott an seiner Seite haben. Ich fasse zusammen. Erstens, der Mensch ist Gottes Geschöpf, ein Teil der schönen und bedrohten, vergänglichen Natur. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, als Menschen, die in jeder Sekunde ihres Seins bedroht sind von selbstverursachten, zufälligen oder altersbedingten Krankheiten und Beschwernissen, von Naturkatastrophen durch Mitmenschen oder durch uns selbst verursachte Bösartigkeiten, kurz durch unser Menschsein im Weltsein. Dieser Planet hält als Schöpfung Genuss und Leid sehr ungerecht verteilt gleichermaßen bereit. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, wohl wissend, dass wir in unserer Begrenztheit nicht zu logischen und zufriedenstellenden Ergebnissen kommen werden. Zum Zweiten, Gott ist auf der Seite der Leidenden. Auch wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so singt Julie Hausmann. Kein anderer Mann als der Mann am Kreuz hat diese Nacht am eigenen Leib bitter kennengelernt und nicht anders reagiert als seine Jünger und Jüngerinnen gestern und heute. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und noch einmal mit Thielicke gesagt, wer Schiffbruch erleidet, darf wissen, Jesus schläft auch in seinem Boot. Und ein letztes, das dritte, Leidenserfahrungen können Gotteserfahrungen werden. Gott bleibt Gott an meiner Seite in meinem Leid. Er ist aber darin nicht ein Gott des Leids, sondern ein Gott der Liebe. Er kann meine berechtigten Klagen und Verzweiflungen annehmen. Hiobs Freunde, wir erinnern uns vielleicht, schwiegen anfänglich bei der Frage nach den Ursachen des Leids, verfielen aber wenig später in den uns naheliegenden menschlichen Erklärungszwang, in dem auch viele Seelsorger glauben, es besser zu wissen als Gott selbst, warum das Leid und warum gerade jetzt. Leidenserfahrungen mit Gott an unserer Seite werden unser Leben in ungeahnter Weise neu ausrichten und werden dadurch zu Gottes Erfahrungen, nicht nur für die Älteren. Amen.